Ladies and Gentlemen, wir als Gesellschaft, insbesondere in Deutschland, wir neigen ja schon dazu, große und für uns individuell nicht wirklich zu bewältigende Probleme zu diskutieren, uns zu streiten, darüber aufzureiben und vielleicht sogar zu entzweien. Während die kleineren Sorgen, die kleinen Probleme, die Problemchen, die wir durchaus lösen könnten, mit einem Achselzucken abgetan oder gleich unter den zur Verfügung liegenden Teppich gekehrt werden. Was ist schon mein mieser Tag, meine Befindlichkeit, meine Gefühligkeit im Vergleich zu potenziellen Atomschlägen, dem faktischen Klimawandel oder dem Leid und Tod von Hunderten und Tausenden von Menschen in den tobenden Kriegen? Ist irrelevant, banal. Also bloß nicht aufspielen. An und für sich geht's ja gut. Wusstet ihr, dass es Forschung zur Einsamkeit in Deutschland gibt? Und dass jetzt gerade Strategien entwickelt werden, um den doch sehr erschreckenden Ergebnissen entgegenzuwirken? Aber jetzt hier keine First World Problems, kein Drama bitte. Bloß nichts breitreten. Rückzug in die eigenen vier Wände, mein Heim ist meine Festung, die Welt aus- und sich einsperren, Miete geht ja gerade noch in Ordnung, bisschen bei Amazon glücklich shoppen, Dopamin kommt von TikTok und an und für sich ist doch wirklich alles in Ordnung. Und hey, wer schaut schon in die wirklich dunklen Winkel dieser schönen neuen Welt? Mein heutiger Gast macht das. Man könnte sagen, die dunklen Winkel, die dunklen Flecken, die sich im Kleinen, im Kleinsten verborgen halten, sind das Habitat, in dem sein Schaffen gedeihen kann. Seine Texte, die zu Kapiteln und letztendlich zu Büchern erwachsen. Er beobachtet, was wir übersehen möchten, sammelt auf, was wir hinter uns lassen wollen. Er kartografiert unsere nur an Regentagen juckenden Narben und entwirft dabei szenische Momente, die unangenehm, weil unangenehm vertraut sind. Er ist, und ja, ich glaube, das kann man sagen, ein regelmäßiger Gast hier im Podcast. Sein neues Buch An und für sich ist in der Edition Outbird erschienen. Wir haben in der Küche, also in einer Küche, darüber gesprochen. Ladies and Gentlemen, Dirk Bernemann. Yeah.
War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil?
Was wirklich drauf anliegt, könnte man Suicide by Tiger begehen.
Ja, es kann schief gehen.
Und das ist heute.
Hier werden nicht so viele Leute erschossen.
10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanone.
Für den Plan super, die Welt geht zugrunde.
Alles Kacke, bis nächste Woche.
Also, Lixa Bargeld hat da super viele Interviews abgebrochen. Nehme ich schon auf. Weil einfach der Interviewer überhaupt nicht mit dem neuen Werk vertraut war.
Heißt also, du willst jetzt gleich dieses Interview
abbrechen? Er hat einfach gesagt, ich möchte nicht mit dir reden, weil du weißt nichts über meine Kunst. ich bin nicht in Gefahr, das zu machen. Aber ich fand nur, das fand ich aber auch manchmal, ich weiß ja nicht, unter welchem Vorbehalten er eingeladen worden ist, ne? Ob das dann wirklich gesagt worden ist, wir reden jetzt über dein neues Album oder über dein neues Werk.
Ja gut, Blixer Bargeld gilt ja auch nicht als der einfachste Gesprächspartner. Das ist ja auch ein Mensch, der intellektuell sehr weit vorne ist und das halt auch immer irgendwie ein bisschen rauskehren muss.
Mm, ja, genau.
Hast du mal mit Blixer Bargeld gesprochen?
Nee. Ich habe nur einen Kumpel, der mal für ihn gekocht hat. Also der, wo die mal auf Tour waren, irgendwie in Coesfeld in Westfalen und dann in dem Hotel, wo die Neubauten untergebracht waren, hat damals ein Freund von mir, mit dem ich auch in der Band gespielt habe, der hat dann da gekocht, genau.
Okay,
und was Blixer war, genau, der hat dann auf die Bühne, hat er dann gerufen von wegen, hat das Essen geschmeckt und Blixer hat gelächelt und gesagt, ja.
Das ist eine schöne Anekdote,
finde ich auch, genau.
Was übrigens, also es könnte auch daran liegen, dass das Buch mir noch nicht so, so sehr gewahr ist. Hm? Kommt mir das nur so vor oder ist das so ein bisschen, es war mit einem mal da? Ich meine, du hast natürlich das ein bisschen beworben.
Genau.
Aber das war mit einmal so auf dem Markt. Und jetzt bist du... wie viele Touren machst du? Also Touren, wie viele Lesungen machst du eigentlich im Jahr?
Also kurz mal zu dem, dass es einfach so da war. Ich spreche darüber seit ungefähr November letzten Jahres. Ja. Erschienen ist es ja am 14.02. diesen Jahres. Und bei einem sehr kleinen Verlag namens Edition Outbird in Gera. Mhm. Und... es war mir wichtig auch, dass wieder, es ist ja ein Kurzgeschichtenband. Und in Kurzgeschichten, da komme ich ja eigentlich her, beziehungsweise meine erste öffentliche Anteilnahme am Literaturmarkt waren da tatsächlich Kurzgeschichten mit, ich habe die Unschuld kotzen sehen. Aber ja, auch bei einem sehr kleinen Verlag, der sich dadurch auch die Chance hat, sich zu vergrößern. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch passieren wird, aber
es wäre wünschenswert.
Wäre wünschenswert auf jeden Fall. Und ich bin jetzt gerade wieder auf dem totalen DIY-Status. Mit all den Lesungen, wo du gerade gefragt hast, das mache ich alles gerade komplett selber. So. Also okay, ich organisiere das selber und es sind jetzt irgendwie, ich glaube, so 15 bis 20 Lesungen dieses Frühjahr, die ich mache. Und genau.
Und ist das was du genießt, das jetzt wieder alles selber zu machen? Oder ist das so ein bisschen, ja, wäre eigentlich auch schön, wenn das jemand anderes machen würde?
Ich merke natürlich, dass es viel Arbeit ist, aber das ist eine einigermaßen freudvolle Arbeit. Und das Schöne daran ist, ich muss niemanden dafür verantwortlich machen, außer mich selber, wenn es nicht funktioniert. Das finde ich eigentlich immer am schönsten, weil immer sich über andere Menschen zu ärgern, ist halt auf Dauer auch super destruktiv. So. Und das ist so, wenn irgendwas nicht klappt, habe ich das in meiner Verantwortung, ich kann das mit mir klar machen dann. Und ich kann mit mir selber ausbaldowern, was nicht funktioniert hat.
Und es ist halt auch immer gut, wenn man weiß, okay, da hat es ein Problem gegeben, du weißt, das Problem lag bei mir, und dann kann man auch gucken, wie kann man das demnächst verbessern, als wenn man dann irgendwelche Evaluierungsgespräche noch führen muss.
Zum Beispiel, genau. Das denke ich auch, dass ich da irgendwie, das ist der Vorteil des Alleinearbeitens oder auch alleine Schreibens so, ist ja, du musst jede Entscheidung nur mit dir selber abringen, also, und du musst niemanden fragen, was du eigentlich machen willst und ja, letztendlich auch bei Touren, wen du anfragst und so weiter, alles in meiner eigenen Verantwortung und finde ich gerade gut. Ich habe natürlich auch nichts dagegen, wenn das wieder ein bisschen größer wird und so, ja, aber weil dann, ab da, wo es größer wird, ab einem bestimmten Punkt brauchst du ja auch Leute, die dir irgendwie helfen und so. Und ich bin jetzt bei diesem Verlag, bin ich mega mit zufrieden, weil es sind einfach auch gute literaturverständige Leute und das macht einfach gerade sehr viel Spaß.
Okay. Und an und für sich ist also alles in Ordnung?
Natürlich nicht.
Natürlich also, nicht.
Natürlich ist das ein, aber ich mag dieses Sprichwort erstmal.
An und für sich
ist so ein, wie nennt man das, so ein, so eine Redewendung, kann man sagen, glaube ich, die bedeutet ja, übersetzt bedeutet die ja eigentlich. Also eigentlich, ja, und eigentlich ist das schon immer eine Einschränkung des Wesentlichen.
Ja.
Das heißt, du hast irgendwie eine Realität, die dir gegenübersteht und wenn du aber eine eigentliche Einschränkung hast, bewertest du die Realität damit. Also du,
ja, und vielleicht entwertest du
sie. Du degradierst sie, ja, so, genau, kann man sagen, genau, ja, genau.
Mir hat mal jemand gesagt, das Wort eigentlich existiert eigentlich gar nicht, weil es nichts wirklich aussagt.
Für mich ist es immer eine kleine Relativierung.
Ja.
Also ich finde das schon, dass es eine Aussage ist und ich finde das Wort auch irgendwie wichtig und an und für sich finde ich auch als Redewendung irgendwie auch relevant. Aber es verwässert halt so Konkretheit oder es verwässert so ein, wie eine, wie soll ich sagen, eine Haltung oder so eine ganze, also irgendwas total Konkretes. Wenn du sagst, okay, weil das Buch heißt ja nicht, das ist so, sondern es heißt einfach...
Das nächste Buch könnte heißen, das ist so.
Ja, ich glaube, so ein Buch werde ich nie schreiben können, weil ich nicht weiß, wie es ist.
Aber du beobachtest die Welt und das weiß, genau, ich, das weiß ich, weil nicht zuletzt, weil wir jetzt schon zum vierten Mal in diesem Podcast miteinander sprechen. Ich glaube, es gab bisher keinen, der öfter da war als du, was ich sehr schön
finde. Zum dritten Mal, oder? Zum vierten Mal? Ah, ne, stimmt, mit Yara.
Zweimal genau. Solo, einmal mit Yara, genau, und jetzt wieder Solo.
In der Tat, genau, stimmt, ja, richtig.
Und ich weiß ja, dass du die Welt sehr genau und sehr kritisch beobachtest, aber gleichzeitig auch in der Lage bist, dich selbst und deinen eigenen Blick darauf in Frage zu stellen.
Ja.
Und warum dann diese Verwässerung?
Weil ich mich nicht selber als Beobachter dieser Welt mit so krasser Konkretheit überhaupt schmücken möchte. Weil ich habe irgendwo ist in diesem Buch ein Satz, der sagt, ich bin manchmal nur Experte im Ich-Sein und häufig nicht mal das.
Guter Satz.
Genau, genau. Und viele Leute behaupten ja, die sind irgendwo für irgendwas Experten halt so. Und ich stelle auch diese Haltung immer irgendwie in Frage, von wegen, dass man so eine super krasse Expertise, man kann sich ja mit Sachen beschäftigen, aber so richtig, ab wann ist man denn ein Experte? Wann ist man zum Beispiel ein Experte für sich selber und für seine eigenen emotionalen Regungen? Ja, klar, im gewissen Alter irgendwann
ja,
schon.
Ja, aber vielleicht ist das bei sich selber, das würde ich noch mal ein bisschen rausnehmen, weil in dem Moment, wenn du sagst, ich bin Experte für mich selber, dann kann das etwas sehr Gutes, kann das etwas sehr Gutes sein, einfach weil man weiß oder weil man sagen kann, ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, was los ist. Aber das hat auch so ein bisschen so eine Absolutheit, die eine weitere Entwicklung und weiteres Neuland ausschließt.
Ja.
Und das ist, glaube ich, nicht gut, weil im besten Fall entwickeln wir uns alle weiter und es gibt so einige liebgewonnene Marotten und Macken, die man dann auch hegt und pflegt. Aber Experte für sich selber ist schwierig. Aber wenn du zum Beispiel sagst, ich bin ein Experte für
Kühlschränke.
Für Kühlschränke.
Genau.
Das heißt, das du hast viele Kühlschränke gesehen, an vielen rumgearbeitet, viele Situationen gehabt, okay, in denen sie eingesetzt worden sind. Ich glaube, in dem Moment, wenn es so dinglich wird, dann geht das.
Genau. Ja, das Emotionale, weil, wie gesagt, mein Beobachtungsgebiet ist ja sehr oft das menschliche Verhalten und emotionale Regungen von Menschen und auch das Abstruse und manchmal auch doch komplett unlogische am menschlichen Verhalten.
Ja.
Ne? Weil wenn wir, glaube ich, über Menschlichkeit sprechen oder über Menschsein sprechen, meinen wir eigentlich auch immer nur das Gute. Wenn wir sagen, ich bin für die Menschlichkeit, meinen wir meistens nicht die bitteren und die bösen Sachen, die aber auch von Menschlichkeit inbegriffen sind oder die dabei sind. Und das ist natürlich in diesem Buch auch ein großes Thema. Also das Böse, das Schräge, das Verderbende, das Sterbliche sozusagen. Und das ganze Kaputte, was am Menschen so dranhängt, was auch für mich komplett menschlich ist.
Also, ja, ja, klar.
Also diesen Themen gebe ich einfach gerne Stimme, genau.
Ja, das kennt man ja auch von dir und das macht das ganze Oeuvre von dir ja auch so wertvoll, eben weil du bewusst einen Blick darauf hinschärfst, wovon Leute gerne weggucken, oft wo sie auch, wenn sie sich selber betrachten, was sie gerne so außer Acht lassen würden. Und du bewertest das aber nicht, oder?
Künstlerisch nicht, nein. Also ich als Person vielleicht so.
Ja klar, wenn sich jemand
den Arschloch verhält. Und das ist natürlich wahrscheinlich auch in der Literatur ein bisschen auch drin dann, wie ich das als Person, Dick Bernemann auch sehe, ist vielleicht auch da so drin, aber ich möchte kein Buch schreiben, das so eine super konkrete, ablehnende oder auch zugewandte Haltung zu irgendwas hat, wozu ich mir selber irgendwie auch als Mensch unsicher bin, so. Weil dafür gibt es einfach zu viele Unsicherheiten auf der Welt und ich finde die Unsicherheiten auch viel interessanter als diese ganzen konkreten Statements.
Selbstverständlich, weil sie bieten ja noch immer Raum für Überraschung.
Raum für Überraschung, aber auch Raum für Entwicklung in irgendeine Richtung.
Genau. Absolut, genau. Absolut. Ja, in dem Moment, wenn irgendwas in Stein gegossen ist, ist es ja im wahrsten Sinne des Wortes immobil.
Und ich finde auch immer einen größeren Blickwinkel für Realitäten generell. Also das ist einfach, wenn du einfach sagst, okay, das und das ist so meine Haltung oder meine Sichtweise oder Ideologie zur Welt, wie ich mich verhalte, schließt du ja gleichzeitig natürlich auch Dinge aus. So.
Ja, klar. Ja. Aber das ist doch heute etwas, was häufig so schon fast eingefordert wird. So, wie ist deine Haltung zu XY? Und meistens wird dann ja noch nicht mal ein Spektrum eröffnet, sondern ganz klar gesagt, entweder du bist dafür oder dagegen.
Genau.
Schwarz-Weiß. Wir wollen hier keine Grautöne. Wir wollen das Ganze sehr einortbar halten und wir wollen vor allen Dingen dich auch sehr genau einordnen können, dich dann von unserer Warte aus bewerten zu können.
Genau, das betrifft, glaube ich, viele Künstler und die, die auch gerne bewertet werden, um sich auch irgendwie auf eine gewisse Weise auch unverdächtig vielleicht zu machen.
Unverdächtig finde ich
das. Dass sie dann einfach unter so einem oder innerhalb von einem gewissen Radius oder Radar irgendwie laufen können, was dann für die okay ist. Und das will ich auch gar nicht kritisieren, so, das ist auch total okay für die. Mein Ding ist es nicht so, glaube ich. Genau.
das ist ja auch. Also ich glaube, so Künstler über die in der Vergangenheit, über die Jahrhunderte, waren Künstler ja nicht durchweg, aber häufig auch so ein bisschen der Welt entrückt. Dieses eher Vergeistigte, was sich ja darin manifestiert, dass es eben weniger konkret ist. Dass es alles so ein bisschen amorph ist. Und das ist ja etwas, was die Kunst auch immer sehr aufregend gemacht hat und, wie du schon sagtest, immer Raum für Neues bereitgehalten hat.
Genau. Ja, und auch innerhalb dieser Sache dann so, also dieser dieser Raum für Neues muss man erstmal wollen. Man muss erstmal überhaupt die Kapazität in sich finden, da überhaupt in diesen Raum so ein bisschen auch vordringen zu wollen.
Mhm.
Genau.
Ist das, ist das was du versuchst bewusst zu tun, oder lässt du die Welt um dich herum passieren?
Ich lasse die eher passieren, gucke die an, aber ziehe daraus auf jeden Fall bei mir ist es eher so, dass ich Beobachtungen dokumentiere, aber die Bewertung der Beobachtung quasi offen lasse, sozusagen.
Mhm.
Ne? Und dann, dass jeder Mensch mit jeder irgendwie geistigen Haltung aus dieser Beobachtung seine eigenen Schlüsse ziehen kann, weil das finde ich sowieso das Spannendste an Kunst überhaupt. Also, dass man nicht sagt, das ist da und dafür gut, ich möchte diese und diese Empfindung unterstützen, sondern such dir deine Empfindung selber aus. Weil in dem Buch sind auch sehr viele wieder eklige Sachen drin, so, die aber vielleicht nicht jeder gleichermaßen eklig findet. So.
Mhm.
Aber mit Ekel habe ich wieder ein bisschen rumgespielt, wie auch in meinem, das erinnert mich auch selber ein bisschen an mein Frühwerk, merke ich gerade so, wo ich auch viel mit Ekel und Wut und Zorn und Hass und allen diesen brachialen Gefühlen auch gespielt habe. Das ist da auch wieder drin.
Mhm.
Aber jeder kann sich dazu selber auch eine Sichtweise aussuchen. Und ich gebe keine Sichtweise vor.
Also du hast womöglich eine Einschätzung zu den dokumentierten Situationen, aber die enthältst du dann den Leserinnen vor?
Genau, ich glaube, wenn ich mir das aufschreibe, muss man das, glaube ich, irgendwie haben. Oder man kann es vielleicht auch anders. Man kann es auch einfach aufschreiben, beobachten. Dann ist es da. Und vielleicht habe ich zu manchen Dingen auch gar keine Haltung. Vielleicht habe ich auch wirklich zu manchen Ereignissen, die zwischen Menschen passieren, auch gar keine Haltung oder so. Sondern es ist halt da. Und die Menschen, die es erleben, die müssen dazu wahrscheinlich irgendwann eine Haltung entwickeln, um weiterleben zu können.
Wahrscheinlich.
Also irgendwie emotional das zu überwinden, irgendwas so. Ne?
Ja.
Ich habe auch wieder viel über so Krisen. Also in dem Buch, ich kann da mal kurz versuchen zusammenzufassen, worum es in dem Buch auch geht. Also,
es ist erstmal in Monate geteilt.
Es ist ein Jahresverlauf, ein chronologischer Jahresverlauf, aber mit 13 Elementen, weil der Juni kommt zweimal vor. Also es gibt so Januar, Februar und so weiter, also einfach so im Jahresverlauf. Unterschiedliche Protagonisten, aber diese Storyline ist trotzdem, auch wie bei Unschuld Kotzensehen damals schon, dass plötzlich ein Protagonist zum im nächsten Story ein Antagonist wird oder einfach nur eine Nebenfigur oder die Auswirkungen der Handlung von der vorangegangenen Geschichte einfach in der nächsten Geschichte eine Rolle spielen.
Mhm.
Genau, das ist einfach das ein in 13 Elementen oder 13 Fragmenten aufgeteilter chronologischer nach vorne gehender Zeitstrahl, der ein virtuelles Jahr quasi repräsentiert. Also was ist kein konkretes Jahr, es könnte 2025 sein, es könnte aber auch 2020 sein, theoretisch halt so. Es beschreibt aber ein bisschen die Auswirkungen der Moderne. Also mit Technik, mit den Konflikten, die wir gerade haben, also mit allen möglichen politischen Problematiken, die so da sind und wie Menschen emotional darauf reagieren und was die dann für Verhaltensweisen auch aufzeigen.
Mhm.
Das ist so das Thema von diesem Buch. Und natürlich unter dem Deckmantel, dass sie denken, also an und für sich sind wir ja trotzdem noch irgendwie safe.
Ja.
Also das ist ein bisschen, ich will nicht sagen, dass es ein Irrglaube ist, weil irgendwie, also natürlich sind wir immer von irgendwas bedroht so.
Ja.
Aber wir sind auch immer irgendwie safe. Also dieser Widerspruch ist auch, spielt auch eine große Rolle.
Gut, dieser Widerspruch, würde ich sagen, der wohnt dem Menschen ja eh inne, denn im Zweifelsfall sind wir unser Leben lang vom Tod bedroht. Das ist einfach so.
Also Sterblichkeit ist auch ein großes, ich merke gerade, wie viele Themen eigentlich drin sind, genau. Sterblichkeit ist auf jeden Fall auch ein Thema, was da mitschwingt.
Ja, und wenn man, ich denke in der letzten Zeit sehr viel über diese ganzen Bedrohungsszenarien nach, aber von der Warte aus, dass wie viel von dem, was uns gerade bedroht oder was wir als bedrohlich empfinden, ist im Grunde genommen nur einem sehr massiven Informationsfluss geschuldet.
Kurz dazu eine Frage, mindert das deine Lebensqualität? Also, dass du darüber nachdenkst? Oder ist es eher so, dass du dich innerhalb des Denkens mit den Ergebnissen des Denkens sicherer fühlst?
Es mindert meine Lebensqualität nicht, weil ich beziehe das nicht auf mich.
Mhm.
Ich beziehe das eher so auf die gesellschaftliche Situation. Also ich maße mir an, das zu betrachten und darüber nachzudenken.
Mhm, gut.
Ganz konkretes Beispiel ist, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist.
Mhm.
Als Russland den Angriff gemacht hat, gab es für einige Tage, Wochen, vielleicht auch bei einigen Monate, die Idee, dass eventuell ein Atomkrieg kommen könnte.
Mhm.
Das ist, und ich sage nicht, dass das nicht hätte passieren können, aber davon konnte ich mich und wollte ich mich überhaupt nicht beunruhigen lassen, weil wenn das so ist, dann ist es ganz schnell vorbei.
Ja, genau. Also nach dem Kenntnisstand, den ich über Atombomben habe.
Ja, also nach allem, was man weiß, dauert es dann nicht mehr lange.
Genau.
Und von daher, diese sehr, sehr viele Bedrohungen, die wir empfinden, ich glaube, das ist einfach noch bisher unsere Fähigkeit, mit einem großen Informationsfluss umzugehen. Mhm. Weil über die längste Zeit der Menschheit wussten die Leute nicht viel mehr als das, was innerhalb der Grenzen ihres Dorfes oder so passiert ist.
Ja.
Und damals sah es weitaus schlimmer aus. Mhm. Für die Lebenserwartung, für die Lebensqualität. Man hat in einer sehr ereignisarmen Zeit wahrscheinlich gelebt. Jeder Tag war dasselbe. Dein Lebensweg war weitestgehend vorbestimmt. Heute finden wir uns wieder in einer Welt voller Freiheiten, voller Wahlmöglichkeiten. Mhm. Und selbst davor haben wir teilweise Angst.
Genau, ja. Ja, weil es auch irgendwie diese optionale Vielfalt auch manchmal auch zu viel wird, finde ich. Ne? Oder beziehungsweise...
Ja.
Ich habe mal letztens so einen Satz gelesen, dass zu viel, also sehr, sehr viel Freiheit, also sehr viel Freiheit, wenn das auf einen nicht auf Freiheit vorbereiteten Geist trifft, führt Freiheit sehr oft zur Banalität.
Definitiv.
Ne?
Also unbedingt.
Ich meine, deswegen gibt es irgendwie Netflix. Also.
Was in der Tat immer banaler wird.
Ja, klar, ja. Genau. Und das ist ja die Auswirkung dann davon, ne? Also wenn
man
sagt, dass, die Größe, also so, was machen wir mit der Freiheit? Wie gehen wir damit eigentlich um? Was ist so unser Handling damit, dass wir eigentlich so sehr viel dürfen, aber trotzdem uns Einschränkungen aussuchen, weil Einschränkungen und Regeln machen uns ja auch irgendwie trotzdem, so negativ wie die auch bewerten, manchmal machen uns trotzdem sicherer.
Hm? Ja.
In unserem Verhalten.
Also. Ich würde auch sagen, ab einer gewissen Größe einer Gesellschaft und oder Gemeinschaft braucht es einfach Regeln.
Natürlich, ja.
Sonst ist das Chaos, Anarchie, und dann funktionieren Gesellschaften nicht, weil selbst die Anarchie folgt ja Regeln.
Genau.
Von daher, wir ordnen uns da schon in irgendeiner Art und Weise ein, und um uns einfach zurechtzufinden. Aber das mit der Freiheit, die in zu hohen Dosen in Banalitäten endet, das steht, glaube ich, außer Frage.
Mhm.
Ich meine, würden wir die Freiheit in all ihrer Umfänglichkeit erfassen und auch entsprechend nutzen,
ja,
weiß ich nicht, ganz simpel gesagt, hätten wir Wahlbeteiligung von 98% und die zwei, die konnten nicht, weil sie gerade krank waren.
Mhm, genau. Aber die Frage ist auch dann, was haben wir denn danach für eine Gesellschaft? Also, das ist so auch mal die Frage. Wenn wirklich alle Leute ihre Freiheit bis zum Exitus quasi ausschöpfen, also.
Ja.
Was wäre dann die langfristige Auswirkung quasi auf unser Zusammenleben?
Ich glaube, auch das wäre dann Chaos, wenn man die absolute Freiheit...
Ist möglich offenbar, genau. Weil der Mensch ist ja nicht automatisch, nur weil er frei ist, auch sofort vernünftig. Oder geht vernunftbegabt mit seinen Rechten um.
Richtig. Und je freier du bist, ich glaube, Aladin Al-Mafalani hat mal gesagt, die totale Freiheit hat nur der Wahnsinnige. Weil der wirklich an gar nichts mehr gebunden ist. Keine Konventionen, kein gar nichts. Ein freies Radikal, wo die Würfel jeden Tag, jede Stunde neu fallen. Aber damit ist natürlich eine Gesellschaft auch zum Scheitern verurteilt.
Ja, genau. Genau, wenn du das kannst du als Individuum, wenn solange das akzeptiert wird, kannst du das vielleicht ausleben. Aber wie funktioniert dann eine Gesellschaft?
Ja.
Wie funktioniert dann Zusammenleben? Wie funktioniert dann irgendwie innere Sicherheit und keine Ahnung was? Ne?
Also, ja. Richtig.
Genau.
Aber ich meine, wir leben ja nun in einer freiheitlichen Gesellschaft. Was glaubst du, warum sind wir so schlecht darin, mit dieser Freiheit umzugehen?
Gute Frage. Ich glaube, dass es auch zum menschlichen Verhalten dazugehört, manchmal den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Und dann zu sagen, okay, weil wenn ich mich jetzt freiheitlich komplett irgendwie entäußern wollen würde, hätte das erstmal so, glaube ich, in dieser Gesellschaft, die wir jetzt gerade haben, natürlich auch negative Konsequenzen auf alles, was um mich herum liegt. So, weil, und so, vor allem, wenn das alle machen, weil es gibt so viele konträre, konträre Ideen einfach so für Zusammenleben und so. Und,
konträre aber, Lebensentwürfe auch einfach.
Genau, aber also nur die Frage war jetzt genau darauf gezielt.
Ja, einfach, warum sind wir so schlecht? Warum geht es den Leuten in einem Land, was tendenziell doch von sehr, sehr viel Freiheit und von sehr viel Auswahlmöglichkeiten geprägt ist, warum geht es uns schlecht? Warum kommen wir damit nicht klar?
Ja, auch so eine gewisse, glaube ich, diese Trägheit, diese Faulheit so gehört auch zum Menschen dazu. Also dieses, wir leben jetzt in so einer krassen Wohlstandsgesellschaft halt so, wo wir immer auch die auch instand gehalten wird durch die Angst vor Wohlstandsverlust, glaube ich so. Das ist ja so ein Gegenpol, der darauf wirkt, dass die Gesellschaft überhaupt stabil bleibt halt so. Und ich glaube, das ist, hat viel damit zu tun, dass wir Angst haben, den Standard von jetzt irgendwie einzubüßen und deswegen einfach immer so weitermachen. Also das so wäre so eine ganz amateurhafte Theorie von mir.
Die aber, glaube ich, ganz gut greift, weil ich denke auch, dass wir auch auf gewisse Art und Weise wohlstandsverwöhnt sind und dass jeder neue Standard, der dazukommt, wir können den für einen Sekundenbruchteil wertschätzen und uns für einen Sekundenbruchteil darüber freuen. Aber sobald der dann wieder wegbricht und selbst wenn das nach kurzer Zeit passiert, dann sind wir ganz erbost, dass uns das ja jetzt wieder genommen wurde.
Ja, genau. Ja, und neue Zonen des Zusammenlebens und so weiter halten wir, glaube ich, erstmal auch für gefährlich, weil das, was ja jetzt gerade ist, bedroht uns ja nicht wirklich so, sondern das ist ja, das haben wir und hat auch eine gewisse Geschichte, dass wir das haben so. Und die Frage ist jetzt, keine Ahnung, welche negativen Faktoren können das beeinflussen, dass es anders wird halt so. Und jeder Austritt aus dieser Sicherheitszone birgt ja auch eine gewisse Gefahr an. Genau?
Also natürlich, jeder Austritt aus jeder Zone birgt eine Gefahr.
Genau, genau. Und ich glaube, dass es rein menschlich ist, diese Gefahren zu vermeiden. Ich glaube, das hat schon auch der, Mitbewohner vom Säbelzahntiger irgendwie so gesagt, wenn ich die Höhle verlasse und es eigentlich nicht muss, und laufe ich Gefahr, halt so in die Fänge des Säbelzahntigers zu geraten und lasse ich lieber. Und das ist auch so ein evolutionsmäßiges Ding, was jetzt natürlich hochpotenziert irgendwie uns gegenübersteht und wo wir jetzt sagen, okay, die Gefahr auszutreten aus der jetzigen Form von Zusammenleben, was kommt da danach? Gibt es überhaupt eine richtige Vision davon, ne?
Und? Also, glaubst du, es gibt eine wirkliche Vision davon?
Es gibt so viele verschiedene Visionen davon, glaube ich. Und solange aber keine haltbar ist und für eine Mehrheit von Menschen greift halt so, ist die Variante, in der wir jetzt leben, glaube ich, erstmal die beste.
Ja, so bis auf
weiteres. Würde ich jetzt möglichst diplomatisch formulieren, genau.
Ja, das würde ich unterschreiben. Was waren denn so, wenn du in deiner Funktion von eines Chronisten der menschlichen Abgründe oder Teilabgründe. Was waren denn so Sachen, die du beobachtet hast oder die du beobachten konntest, die dich noch schocken konnten? Gibt es noch Dinge, die dich schocken können?
Ja, durchaus, klar. Ich bin natürlich auch emotional nicht auf jedem Gebiet einfach gleich stabil so, natürlich.
Nicht auf jedem Gebiet ein Experte.
Das schon mal auch gar nicht halt so, genau. Ich überlege gerade ein Beispiel, was mich zuletzt richtig geschockt hat. Also richtig.
Überleg in aller Ruhe, ich hole mir mal eben Tabak.
Ja, okay. Ja. Richtig. Ich finde alles, was jetzt gerade so passiert, auch global passiert, ist irgendwie. Guck mal, ich bin jetzt irgendwie 48, innerhalb dieser Erwartung. Also einfach so innerhalb der menschlichen Erwartung, wozu Menschen einfach jetzt gerade aktuell fähig sind. Ja. Und ein Schock ist ja so, ich würde da liegen und es einfach nicht fassen können.
Ja.
Moralisch und emotional kann ich viele Dinge nicht fassen, aber intellektuell, sag ich mal, oder so kognitiv haben die mich jetzt nicht krass überrascht so.
Einfach so, einfach also, so die Wirren der letzten Jahre.
Die Wirren der letzten Jahre auf jeden Fall. Und ja klar, natürlich irgendwie so, wenn man über Corona nachdenkt, ich habe so festgestellt, so circa 4 bis 6 Wochen gab es eine große Einigkeit über diese große Bedrohung von Corona.
Ja.
Und danach hat irgendjemand plötzlich wieder irgendwelche Wirtschaftssachen auf den Tisch gebracht und schon war die Welt wieder die alte.
Ja.
Mit viel mehr Confusion wegen dem, was da drüber steht, so
ja.
Als Corona-Ding.
Das stimmt. Es gab für einen kurzen Moment, wie du
genau. Ganz das war gesagt. Wirklich, das habe ich auch selber noch nie so erlebt. Also in meiner in der Zeit meines Lebens, dass es eine große parteienübergreifende Einigung gab darüber, dass wir in einer krassen Bedrohungssituation sind.
Von der wir vor allen Dingen alle nicht wussten, was da eigentlich los ist.
Genau.
Also es war so eine Einigung, wir wissen überhaupt nicht, was jetzt gerade Phase ist.
Genau.
Und damit können wir uns einig sein. Wir wissen nur, dass es schlimm ist und dass wir irgendwie zusammenhalten müssen.
Genau.
Und für einen kurzen Moment hat das funktioniert.
Und das fand ich auch irgendwie ganz gut, weil das ist wieder das Positive an Menschlichkeit. Es hätte ja auch ganz anders kommen können, dass einfach alle Leute in krasse Panik ausbrechen, die Läden plündern und whatever hätte passieren können so in so einer Situation. Aber da habe ich gemerkt, ey krass, der Mensch, das ist vielleicht so die Faulheit des Menschen vielleicht was Gutes, dass er einfach nicht sofort einfach seinen Nachbarn totschlägt und sagt, dein Haus gehört jetzt mir so. Und sondern einfach da, okay, wir leben das gemeinsam durch, wir wissen nicht, wie es ausgeht, wir wissen nicht, ob es überhaupt irgendwann ausgeht.
Ja.
Und jetzt stehen wir hier, genau.
Ja, und stimmt, dann gab es mit einem Mal die Theorie, welche Wege soll man beschreiten, darüber gab es dann Dissens, wie soll man das tägliche Leben handeln, darüber gab es Dissens. Das heißt, in dem Moment, wo wir am ahnungslosesten waren und wo das Potenzial für Chaos am größten war, hatten wir eigentlich die größte Einigkeit.
Ja, krass, ne? Also, genau, ist mir auch gerade so, schwebt mir auch gerade so mal rein, das ist wirklich... Ja, aber ich denke, es liegt tatsächlich auch an der menschlichen Trägheit, weil es ist ja auch so ein Ding, weil was machst du dann da?
Ja.
Weil wenn diese komischen, keine Ahnung, diese ganzen Impfproblematiken oder Impfdiskussionen schon damals, zu Beginn dieser Pandemie, so eine krasse Rolle gespielt hätten, wäre das Chaos, glaube ich, maßlos geworden.
Das stimmt.
Also wenn das schon ein Thema gewesen wäre, so richtig krass halt so, wäre das richtig, also ich, apokalyptisch abgegangen also? Oder wäre auch immer vorstellbar gewesen?
Also das auf jeden Fall. Also ich denke bei sowas immer zurück an die Geschichten, wenn in, ich glaube in New York in den 70ern der Strom ausgefallen ist. Und also in die ganze Stadt dann wirklich dunkel war. Und ich weiß nicht, ob es beim ersten Mal, als das passiert ist, ob es da halt auch zu Ausschreitungen kam, aber danach, und das war ja eins der großen Probleme, dass man immer dieser große Blackout war, dass dann Läden geplündert wurden und rechtsfreie Zone und so weiter. Und das hatten wir ja hierzulande eigentlich so gar nicht. Es war vielmehr so in dieser kurzen Phase, dass der Blick, der sonst immer auf die Geschehnisse irgendwo am Horizont gerichtet war, sich so komplett verkürzt hat und nur auf die eigenen vier Wände und auf das eigene unmittelbare Umfeld fokussiert war.
Genau, genau, ja. Ja.
Ja.
Genau, das ist quasi so, so passiert. Und jetzt ist die Frage so, keine Ahnung, jetzt haben wir 4 Jahre später, kann man sagen.
Ja, fast sogar genau.
Genau.
12. März.
Genau, da war der erste Lockdown, wurde beschlossen und dann, genau. Und die Frage ist, was haben wir jetzt daraus gelernt und gemacht halt so, oder? Also aus dieser Erkenntnis. Ich hatte zum Beispiel echt die Vision, jetzt sind alle irgendwie so irgendwie zu Hause. Natürlich hat auch die Pandemie Leute ganz unterschiedlich betroffen.
Selbstverständlich.
Ja, in der Finanzkrise und so weiter auch. Aber ich dachte zum Beispiel, eine meiner Ideen war tatsächlich so, jetzt werden die Leute sich wieder mehr in Ruhe zu Hause hinsetzen und mehr Bücher lesen, so wie ich das gemacht habe.
Ne? Ja,
und,
das glaube ich ist nicht passiert.
Ist nicht passiert, tatsächlich nicht. Weil ich hatte das große Glück, ich war ein bisschen ein Krisengewinnler, ganz, ganz wenig. Also ich habe ein Buch geschrieben vor etlichen Jahren, das heißt vom Aushalten, Ausfallen der Umarmung.
Ja.
Das habe ich da zu der Zeit noch mal ein bisschen mehr beworben, weil einfach das Gefühl, allein dieser Titel,
hat
das Gefühl dieser Zeit total gut repräsentiert. Und das war tatsächlich so ein Ding, also ich Ich schäme mich nicht, aber daraus Kapital geschlagen zu haben. Naja, gut, das ist passiert. Das war wenig Geld, aber es war merkbar.
Ja, aber ich meine, das. Warum auch nicht? Ich meine, das ist ja nichts, was du geplant hättest oder in
irgendeiner Art. Nee, ich bin ja auch. Ich habe das ja auch nicht initiiert, das stimmt nicht. Deswegen, genau. Also das war.
Das wollen wir schon mal festhalten. Du bist nicht schuld.
Genau. Nee, aber es ist halt, genau, es ist halt so. So passiert, genau, ja.
Sind denn in dem neuen Buch die Geschichten, sind die allesamt nach Corona entstanden? Also wurden die auch in einem Strang durchgeschrieben?
Ja, ich sag mal innerhalb von ungefähr einem Jahr, kann man sagen. Und das so eher zeitlich versiert, so Mitte 22 bis so Mitte, oder ja, genau, bis Mitte 23 kann man sagen. Ja. Ich habe immer wieder ein bisschen verschoben und so weiter und letztendlich die Arbeit, das zusammenzustellen, war jetzt auch nicht viel Arbeit, weil die Storys waren alle fertig.
Ja.
Ich habe die Storys dann irgendwie verbunden, einige waren auch schon im Kopf bei mir verbunden, weil die einfach so ein Klientel oder eine Atmosphäre beschreiben so und ja, letztendlich das zusammenzustellen war nicht so viel Arbeit, aber die Idee dazu und das zu schreiben war ungefähr ein Jahr Arbeit, genau.
Mhm. Und ich meine, ich erinnere mich, wir haben häufiger gesprochen.
Mhm.
Du hast ja sehr viel Material rumliegen.
Ja.
Weil du schreibst ja täglich?
Ja.
Nach Möglichkeit also täglich?
Also das klingt immer so, als wenn ich irgendwie kein Leben hätte so richtig. Aber
ich finde, das klingt, als wärst du ein sehr disziplinierter Mensch.
Ja, richtig. Bin ich auch, was Literatur betrifft, tatsächlich halt so. Das ist wirklich auch ein Anliegen. Ich kann auch nicht einfach so davon ablassen, das stimmt. Nee, täglich wäre es. Nee. Also immer, wenn ich ein Projekt habe, versuche ich, das möglichst schnell zu beenden. Sag ich mal so.
Brauchst du dafür Deadlines? Oder helfen dir Deadlines?
Ja, ich habe immer so innere Deadlines. Die helfen mir viel mehr als Deadlines von außen. Also okay. Innere Deadlines zum Beispiel, wenn ich tatsächlich schreibe, sage ich, heute irgendwie zwei Seiten oder sag ich mal einfach so 5000 Zeichen oder was auch immer. Ja, also ja. Irgendwie so eine, oder bis 17 Uhr oder keine Ahnung. Wenn ich irgendwie anfange und dann sage ich, okay, jetzt habe ich Zeit, jetzt nehme ich die Zeit, habe die Muße, habe die Ruhe dafür, dann go.
Okay. Wo du sagst, das hört sich so an, als hättest du kein Leben. Ich würde da sogar sagen, hättest du kein Leben oder würdest du nicht an diesem Leben wie auch immer Gestalt teilnehmen, dann würde dir ja wahrscheinlich das Futter ausgehen.
Ja, stimmt, genau.
Also ich meine, du brauchst das ja, wenn du sagst, deine Hauptinspiration zehrt von dem Beobachten von Situationen, von Menschen und so weiter.
Das stimmt, ja, genau. Aber zum Glück muss ich dafür nur irgendwie auf die Straße gehen. Ich wohne halt also in Berlin-Kreuzberg halt so und da hat man einfach auch schon per se, selbst wenn man fast nur zu Hause bleibt, hat man auch schon Beobachtungen, die man benutzen kann für sich selber.
Du wohnst da immer noch gerne, oder?
Es wechselt ab und zu. Es ist so, es ist nicht so, ja, ich finde die Stadt immer noch gut und also die schöne Beobachtung war auf jeden Fall, als Berlin nicht so funktioniert hat, wie ich Berlin habe funktionieren haben wollen, so.
Ja.
Komische Formulierung, also aber während der Corona-Phase war Berlin einfach auch nur eine große, graue, böse Stadt, die einfach nichts angeboten hat. Aber wenn Berlin gerade so im Kulturbetrieb so richtig geil funktioniert, habe ich da sehr viel von. Oder auch so im generellen menschlichen Miteinander, wo man sich einfach treffen kann. So, ne? Wenn das so funktioniert, ist es einfach eine Stadt, die mir auch gut tut, ja. Genau, muss ich sagen. Genau.
Ist Kreuzberg da dann nochmal hervorzuheben?
Es hat immer so den. Ich bin nicht so dieser Kreuzberg-Romantiker, der einfach sagt, okay, das ist so das coole alternative Ding, weil jetzt haben wir auch, keine Ahnung, wenn ich so die Mietpreise und die Angebote so irgendwie in Kreuzberg sehe, nee, würde ich nicht erfolgen. Ich würde sagen, Berlin ist ja generell schwer zu gentrifizieren, weil Berlin in so viele Zonen eingeteilt ist und einfach nicht so pauschalisierbar ist. Das ist schon mal.
Weil Berlin so einfach so ein riesiges Ding ist.
Ein riesiges Ding, was aber auch in jedem Bezirk so verschieden ist.
Ja.
Das heißt so, wenn du in meinetwegen Friedrichshain mit deinen Gentrification-Ideen fertig bist, so als Investor, heißt das noch lange nicht, dass der angrenzende Staat Kreuzberg da auch quasi schon mit inbegriffen ist. Es passiert langsam. Wir haben das auch gerade also von diesem Amazon-Tower gehört.
Ja, habe ich.
Einen riesigen Turm quasi ungefähr Also kurz, sag ich mal, 300 Meter hinter dem ehemaligen Todesstreifen gibt es jetzt einfach diesen fetten Amazon-Tower, der das Stadtbild einfach jetzt massiv verändert hat. So einfach so. Und,
ist der schon in Betrieb genommen?
Genau, der ist jetzt seit 2-3 Wochen, ist da irgendwie, ziehen da Leute gerade ein und machen da, ist da Bürogebäude, Gastro und ich weiß nicht, was da alles noch reinkommt. Also genau, verschiedene Sachen rein, aber Amazon ist da so quasi, ich glaube Amazon und Zalando sind da die Hauptinvestoren.
Zauberhaft.
Aber kann man im Internet nochmal nachgucken. Ich weiß nicht, also weiß nicht genau. Aber Amazon ist schon, glaube ich, der Hauptbauherr gewesen.
Aber das ist jetzt nicht irgendwie, also Büros nur für Amazon oder?
Das weiß ich nicht genau. Das
okay, nicht, alles klar. Ja gut, das kann jeder für sich selber recherchieren.
Genau.
Und diese Veränderung der Skyline, die ist schon deutlich.
Ja, es macht ja auch was anderes dann, sag ich mal. Also die Skyline ist das Erste, was so passiert, aber ja, da gewöhnen sich auch Menschen an die Skyline und diese, wie soll ich sagen, dieses, ja, Stadt und ist ja sowieso immer Veränderung. Natürlich wird immer irgendwie gebaut und gerade Berlin wird seit der Wende so viel gebaut wie nie zuvor halt so.
Ja, ja, und trotzdem noch zu wenig, wie man hört.
Ewige Baustelle, ja genau. Und trotzdem fehlt irgendwie Wohnraum, genau. Trotzdem, ja. Es wird so viel gebaut und trotzdem fehlt Wohnraum, was ich auch irgendwie
absurd
ganz seltsam finde.
Ja, ja, klar.
Aber ich glaube, es geht um diese, ja, an diese schnelle Gewöhnung, weil es wird auch, genau, daneben, neben diesem, oder hinter diesem Amazon Tower ist halt auch die sogenannte Eastside Mall, also ein großes Einkaufszentrum, was auch, da habe ich zum Beispiel beobachtet, ich habe noch nie gesehen, wie schnell gebaut worden. Das ist, glaube ich, innerhalb von 2 Jahren mit Parkhaus so ein 3-stöckige Mall gebaut worden. So. So in so einem Tempo. Also ich weiß noch, den Grundriss und plötzlich wurde da so schnell 24 Stunden mit Nachtbeleuchtung und so weiter gearbeitet. Plötzlich war das Ding dann da.
Okay.
Und mich beunruhigt ein bisschen diese Geschwindigkeit an diesem Bauvorhaben immer. Das könnte auch in meinem Alter liegen, weil man im Alter einfach langsamer wird und einfach so diese, so, ich fühle mich da manchmal so wie so ein zurückgebliebener alter Typ, der so sagt, so, der vor einer Baustelle steht und so, ja, okay, das machen die also sowas hier.
Ja. Also, so das, was im Amerikanischen dann dieses Get off my lawn.
Ja, genau. Ja, ja.
Aber was ich nicht verstanden habe, ich meine, dass sich Leute über die Gentrifizierung von Berlin beschweren, das ist logisch. Das stimmt und das hat auch seine Berechtigung. Aber man ist doch ursprünglich, oder viele sind doch in die Stadt gegangen, weil da viel passiert und weil sich auch viel verändert. Und jetzt verändert sich was, aber halt verändert sich nur nicht das Richtige, oder?
Genau, man muss halt gucken. Also Veränderung ist auf jeden Fall auch total natürlich, glaube ich so.
Ja.
Also auch das Stadtbild und so weiter sich verändert, ist super natürlich, aber genau, die Frage ist, was sich tatsächlich verändert und in welcher Geschwindigkeit. Und wer damit auch gemeint ist. So. Also wer ist tatsächlich, wer ist denn ein Nutznießer von einem Amazon Tower und von einer Eastside Mall? Was sind, wem bringt das was?
Wahrscheinlich nicht so viele Independent-Künstler oder so.
Richtig, genau. Ich fühle mich davon eher unbetroffen, genau. Und,
also sehr demokratisch. Genau. Ich fühle mich davon eher unbetroffen.
Genau, wirklich. Also ich sehe das halt so und dann denke ich mir, okay,
das ist nicht
es
für
ist
mich.
Jetzt da, es ist so, jetzt erstmal okay, dass es gibt halt so, also aber es hat ja soziale Auswirkungen auch irgendwann so auf seinen ganzen Kiez und so auf seine ganze Gemeinschaft einfach so.
Ja.
Und die Frage ist, genau, was sind die langfristigen oder mittelfristigen Auswirkungen von sowas? Und ja, wir kennen ja alle die Auswirkungen von Gentrifikation, dass Wohnraum teurer wird und so weiter. Und
klar.
Ich glaube, das steht uns allen dann auch da bevor, dass das passiert so. Und die Frage ist dann, wie stark kann ich überhaupt dagegen anverdienen, dass mein Wohnraum oder mein Place to be, wo ich jetzt seit 12 Jahren lebe, einfach immer teurer wird so.
Zumindest nach allen Statistiken und Studien, die man sich anguckt, kann man das nicht, weil das Einkommensverhältnis, gut, Independent-Autoren sind da, glaube ich, nicht in der Bandbreite mit in diese Studie mit einbezogen worden, aber so hochgerechnet ist das Einkommensniveau bei weitem nicht so stark angestiegen wie zum Beispiel Mietpreise.
Der Mietpegel ist ja immer weiter gestiegen und es gibt ja auch diese Mietpegel für bestimmte Kieze, wo immer auch wieder angeglichen wird.
Mhm.
Ne, wo immer wieder alle paar Jahre das auch quasi rechtens ist, das auch dann quasi an diesen neuen Pegel anzugleichen.
Ja, das wird eins der, nicht nur in Berlin, sondern ich glaube landesweit wird das noch ein großes Problem sein und ein Thema, was uns die nächsten Jahre auf jeden Fall noch begleiten wird.
Genau, und dann ist die Frage, was ist dann so mit so Leuten tatsächlich wie mir, weil ich kann es ja nur für mich sprechen, der einfach ein wechselhaftes Einkommen aus Kunst generiert, so was ist, wie kommt man in so einer Situation klar? Ne?
Hast du mal drüber nachgedacht, da wegzuziehen?
Ja, klar. Auch sogar relativ oft, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wohin. Also was wäre die Alternative? Also, dass wir so...
Naja, im Grunde genommen müsstest du das nächste Berlin finden, aber ich bezweifle ehrlich gesagt, dass es das gibt.
Ja, vielleicht gibt es das, aber nicht in Deutschland, ne?
Ja, gut, aber dann... weiß ich nicht. Die ganzen interessanten Spots, würde ich jetzt mal zumindest so auf Europa bezogen, das sind ja nicht selten die Hauptstädte. Richtig. Und da hat sich das ja teilweise noch in einem viel schlimmeren Maße schon längst vollzogen, wenn man jetzt an Paris oder London oder so.
Ja, genau, denkt. Genau, stimmt. Deswegen ist da Berlin noch echt ein Vorteil, weil da wird das noch ein bisschen verzögert. Weil genau, wenn du dir London oder Paris anschaust, halt so, wo niemand mehr irgendwie so im Zentrum wohnt. In Berlin gibt es ja kein Zentrum. Es gibt da keinen Stadtkern.
Ja.
Es gibt da keinen Middle of the City halt so.
Ja, klar.
Und das ist auch das Gute daran, weil diese Kieze eher noch ein bisschen wehrhaft sind und nicht so krass durch dieses Investitionskapital kontrollierbar sind. Also nicht auf Anhieb, so, weißt du? Also es wird passieren, aber viel verzögerter.
Was mich jetzt so im Hinblick auch auf dein Schaffen interessieren würde, wie sehr bist du in deiner Literatur auf einen solchen Ort angewiesen?
Boah, das ist eine Frage, die ich gar nicht beantworten kann, weil ich nur aus dieser Warte gerade schreibe, da wo ich lebe, genau.
Ja.
Aber ich habe schon festgestellt, als ich noch in Münsterland gewohnt habe, in einem schönen Ort namens Coesfeld, dass mein Schreiben in der Tat ein anderes war als jetzt in Berlin. Mhm. Aber natürlich, ich bin auch älter geworden und bin auch irgendwie, zumindest habe ich das versucht, irgendwie reifer zu werden. Allein dadurch passieren natürlich auch viele Veränderungen. Deswegen kann ich es gar nicht sagen, genau. Oder genau differenzieren, was ist jetzt der Wohnort und was ist so mein Alter, meine Lebensumstände und so weiter. Was genau ist es, was das so verändert hat? Oder was es so zu dem macht, was es jetzt ist?
Vielleicht bräuchtest du mal so einen Aufenthalt in irgendeiner so einer Künstlerenklave irgendwo an der See, wo da niemand ist.
Wäre auch mega, mega interessant. Ich würde mich auf jeden Fall auch. Ich habe auf jeden Fall die Kapazität, mich darauf einzulassen, glaube ich schon. Das ist einfach so auch dieses. Du meinst komplett alleine.
Also komplett alleine.
Komplett einfach nur die eigene Empfindung, nur der pure.
Ja, ja. Vielleicht also, irgendwie so halbe Stunde Auto zum Supermarkt.
Ja, okay.
Aber schon so sehr. Schon fast dieses Klischeebild des sich zurückziehenden Literaten, der dann sein Opus Magnum schafft, um losgelöst von der Welt ganz bei sich sein zu können.
Ja, aber es ist auch so, dass die Erfahrungen, die man so gemacht hat, auch im urbanen Raum, die verlassen einen ja auch nicht. Das ist ja auch so, das spielt ja immer mit. Ich kenne jetzt so irgendwie, was ich für Wohnorte kenne, ist tatsächlich Münsterland in verschiedenen Kleinstädten und massiv auf dem Dorf.
Mhm.
Ne? Hashtag Schützenfest, haben wir auch schon drüber gesprochen.
Haben wir schon drüber gesprochen.
Und jetzt kenne ich halt seit über 10 Jahren Metropole und urbanes Leben. So. Und es gibt bestimmt auch noch Zwischenzonen, es gibt bestimmt auch noch ganz andere Sachen, die ich mir noch gar nicht vorstellen kann. Aber es wäre interessant, einfach mal so eine Idee zu entwickeln, was könnte denn da noch sein? Was könnte da noch als Wohnort oder als so... utopische Bewegung von mir irgendwo hin, was könnte da noch passieren, genau.
Mhm. Genau. Wenn, nur mal zurück zu dem Buch an und für sich, was würdest du, oder anders, was sind bisher so die Reaktionen, die Leserinnen und Leser darauf dir gegeben haben, weil du bist ja auch meistens in einem relativ guten Austausch mit deiner Leserschaft.
Sag mal so, als zusammengefasstes Ding ist es tatsächlich so ein heimeliger Grusel.
Ein heimeliger
Grusel. Genau, also einmal dieses Gefühl so, yo, ich fühle mich davon betroffen oder emotional kann ich andocken, also als Leserschaft. Aber inhaltlich ist es doch, macht es schon auch Zonen offen, die schon schmerzbesetzt sind. So.
Ja,
ne?
Und vom Öffnen schmerzbesetzter Zonen.
Das könnte auch darauf stehen, das stimmt, genau. Das schön gesagt. Ja, das ist es tatsächlich. Aber nicht so, so wie früher bei Unschuld kotzen sehen mit einem Presslufthammer, sondern eher das kleine, feine Besteck halt so benutze
ich. Eher so mit dem Seziermesser.
Wirkt aber umso mehr, habe ich festgestellt. Ne? Mhm. Die Wirkung ist, ist drastisch auch, ja, doch.
Wie lange bist du jetzt schon, du warst gestern in Bochum im Theater der Gezeiten.
Richtig, ja.
Heute bist du in Dortmund. Wie viele Lesungen hattest du bis jetzt schon? Du hast ja gesagt, so 15.
Mit dem Buch hatte ich bislang, ich war in Dillingen im Saarland, dann war ich in Nürnberg, dann war ich in Mühlhausen,
ja,
in Thüringen und gestern halt hier. In Bochum.
Dann würde ich gerne wissen, wie war es in Thüringen? Weil Thüringen wird ja gerade auch wieder sehr viel besprochen.
Mhm.
Auch aufgrund einer, ich meine gut, da ist das Gegenteil von Gentrifizierung, da Abwanderung im großen Stil. Wie war es in Thüringen?
Da kann ich bin immer bei Leuten in Thüringen, in Mühlhausen, in der KUFA, Kulturfabrik. Mhm. Das machen einfach sehr gute Leute, so, die, glaube ich, nicht so repräsentativ sind für Thüringen, sag ich mal so. Sondern es sind einfach so eine Bubble an Leuten, die die Kunst und Künstler und Künstlerinnen irgendwie auch fördern möchten halt so und sich da sehr engagieren. Und da liegt es immer, wenn du in solche Orte kommst, immer an den Leuten, die das da vor Ort machen. Und da bin ich mega dankbar, dass es diese Leute da an diesen Orten auch gibt, dass nicht alle Idioten wie ich nach Berlin gezogen sind und da einfach die Kultur aussaugen, die da stattfindet, sondern einfach selber geile Sachen machen.
Okay, in Mühlhausen in Thüringen.
Mühlhausen in Thüringen, KUFA, wer das mal hört, super Empfehlung.
Okay. Du sagst das jetzt so, als wärst du schon häufiger da.
Ja, ich war da schon ein paar Mal, genau. Ja.
Was ist dein Eindruck von Thüringen? Hast du einen Eindruck von Thüringen?
Also ich war in verschiedenen Städten auch. Gera, Jena, Erfurt.
Mhm. Erfurt war ich auch mal. Warst du mal in Weimar?
Nee, also ja, ich war einmal in Weimar tatsächlich, auch eine ganz, ganz gruselige Anekdote, die will ich aber jetzt nicht erzählen, weil die ist zu privat halt so.
Okay,
aber,
alles klar.
Ich habe in Weimar, kann ich dir gleich mal, wenn wir ein Mikrofon ausgeschaltet haben, kann ich dir das mal kurz erzählen, was mir in Weimar passiert ist. Aber ich war in Weimar nicht zur Lesung, ich war in Weimar einmal im Urlaub, so, genau.
Okay.
Und Weimar ist ja auch direkt angrenzend ans KZ Buchenwald.
Ja, da war ich ja auch.
Genau, da war ich auch.
Das war bei mir so, ich war, das war so einmal so wirklich so ein Kulturdreieck. Wartburg, genau. Ist ja auch um die Ecke.
Genau.
Dann Buchenwald, alles an einem Tag.
Ah, krass, okay.
Und nach Buchenwald, dann nach Weimar und das war gut, das brauchte man, weil Weimar hat ja schon dieses Museale fast.
Die ganze Goethe-Sache, die da so über dem Weimarer Leben schwebt, genau. Ja.
Und wenn du dann, Buchenwald, da hast du ja wirklich, du hast ja wirklich irgendwie den Eindruck, ich kann es nur sehr abstrakt formulieren, die Erde da ist tot. Absolut.
Ohne Scheiß, ich habe das Gelände betreten und dachte, ich wäre auf dem Mond tatsächlich.
Es ist ganz merkwürdig.
Ich war im Winter da. Also,
oh, das ist ja noch besser. Ich war im Sommer da und selbst da war es furchtbar.
Ich war im Dezember da tatsächlich und genau, also ich bin auf das Gelände betreten und da gibt es ja diesen Eingang und dahinter gibt es ja diese Baracken und dann noch dieses Museumsgebäude und allein dieser Weg dahin, also das kann ich noch so einfach so beschreiben, war wirklich eine der eindrücklichsten Erfahrungen meines Lebens in Buchenwald, bei, keine Ahnung, um die 0 Grad, so ein bisschen so up the hill zu laufen, zu diesem Museum da hinten hin, mit krassem eiskalten Gegenwind in der Fresse, so. Das war wirklich... es hat mich so kaputt, also der ganze Aufenthalt, also ich kann dir noch mehr über den Tag erzählen, den ich da erlebt habe, aber das war eins von diesen exklusiven Erlebnissen, die ich da hatte. Das hat mich echt massiv beschädigt, sag ich mal so halt. Also einfach so, es war wirklich...
Das ist irgendwie, also ich war da im Sommer, es war ein schöner Tag, okay, aber irgendwie und es war auch alles hell, aber irgendwie schien die Sonne nicht ganz durchzudringen.
Genau, genau, das habe ich auch festgestellt. Klar, bei mir war es irgendwie Winter, aber bewölkt auch und es war nachmittags irgendwie so, aber es war einfach eiskalt und dieses Gelände, da liegen ja auch so Steine auf dem Gelände, also du gehst da über dieses Gelände drüber und dann auf dem Boden sind dann auch die Anzeichnungen von den Baracken und da gehst du halt Kannst du dich noch an den Pferdestall erinnern? Also das war ja diese ja. Einrichtung, wo dahinter diese Arztpraxis war. Und ja. Da war diese Arztpraxis, wo dann die Gefangenen quasi dann auch sich da eingereiht haben halt so und ja. dann durch diesen Pferdestall durchlaufen mussten. Dann gab es ja diese kleine Arztpraxis und da war halt dieser Metallkonstruktion mit so einem kleinen Schlitz drin halt so.
Ja.
Und genau, ich stelle dir mal kurz ein Detail, was ich mir da gemerkt habe, was mich auch total fertig gemacht hat. Und das war halt so, dass die Leute kamen halt in die Praxis rein, mussten sich da vorstellen, da war halt so eine Größenskala, die wurden halt ja. mit der Größe gemessen. Und ungefähr in Genickhöhe zwischen, sag ich mal, so 1,60 oder 1,80 war dieser Schlitz. Das heißt, ja. dahinter stand jemand und hat den Leuten ins Genick geschossen.
Ja.
Und man hat gesehen, dass seine Knarre oder was auch immer der benutzt hat, eine Linksausrichtung hatte, weil... irgendwie da war so eine krasse Einkerbung drin. Das heißt, er hat immer so nach links irgendwie ausgeschlagen halt so.
Ja.
Und das war ein perverses Detail. Hast du auch gesehen? Hast du
ja, also nicht, okay. nicht das mit dem Linksausleger, aber speziell an diesen Raum, der auch genau, wirklich nur dafür gestaltet wurde.
Ja, ja.
Das war danach, das, ja. nach diesem Raum bin ich dann auch raus.
Ja, da war dann vorbei. Mich, alles vorbei, das stimmt. Ja. Das war wirklich auch... ja, das war wirklich heftig, fand ich so. Das war auch emotional, habe ich das total, für Wochen habe ich das beschäftigt.
Ja, mich auch. Ich meine, ich hatte dann direkt danach die Möglichkeit nach Weimar. Wie gesagt, da war dann wieder richtiger Sommer und diese museale Stadt.
Darf ich kurz so auch krass, dieser Widerspruch dann, wenn du von Buchenwald wieder nach Weimar zurück.
Ja, das ist so vollkommen wahnsinnig.
Diese fröhliche Kulturstadt irgendwie ja, so. Und ja. dann direkt keine Ahnung, 7 Kilometer auswärts liegt halt.
In Weimar hast du den Eindruck, du könntest vom Bürgersteig essen, weil da alles so genau. pico ist.
Ja,
ja. das war ein sehr, sehr heiß, kalter Tag in allen Bereichen. Und also ich habe die meisten Sachen von Weimar, von der Wartburg etc. vergessen. Viele Sachen aus Buchenwald, die haben sich wirklich tief ins Hirn eingegraben.
Mhm.
Und ich glaube trotzdem, dass es gut ist, auch wenn das Gefühl, was man hatte, natürlich ein zutiefst, also wirklich ins Mark erschütternde und auch angreifende wirklich.
Ja.
Aber trotzdem möchte ich diese Erinnerung nicht missen.
Das stimmt, das war auch eine wichtige Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich.
Ja, also definitiv. Dieses,
ich meine, ich war schon in 3 KZ-Gedenkstätten, glaube ich, aber das war so der allerniederträchtigste Eindruck, den ich ever davon gewonnen habe.
Niederträchtig, das beschreibt es sehr, sehr gut.
Genau.
Ich meine, man wurde ja quasi begrüßt, hat diese, wie du sagtest, schon die Einzeichnung der Grundrisse der Baracken gesehen.
Mhm.
Und dann wurde ja gesagt, in dieser Baracke haben 300 Leute gelebt.
Ja,
du denkst niemals.
Genau, das ist auch so super abstrakt. Also generell diese Zahlen sind auch immer so super abstrakt.
Ja. Ja.
Also auch die Anzahl von Toten und so weiter. Oder wenn du hier in, wer ist das nochmal, Oranienburg, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen der KZ-Gedenkstelle.
Was ist
außerhalb von Berlin, in Oranienburg. Sachsenhausen? Hast du hier?
Ich glaube ja. Ich check das mal eben.
Was war das KZ Sachsenhausen, wo einfach dann ja so du mit super vielen Zahlen erstmal konfrontiert wurdest. Ich finde, Zahlen sind dabei immer so. So krass abstrakt. Oder warst du mal im, ich glaube, es muss Sachsenhausen sein, ja.
Genau. Ja, warte mal.
Genau. Also was es gut macht, nochmal kurz vielleicht als abschließender also Kulturtipp dazu, den ich jetzt mir aber nicht vergleichen kann, ist das Holocaust-Museum neben dem Holocaust-Denkmal in Berlin zu besuchen. Weil da hast du auch den ersten Raum, einfach nur die faktischen historischen Zahlen so irgendwie aufgelistet halt so. Und dann gehst du halt in mehrere Räume, wo einfach persönliche Schicksale behandelt werden. Das finde ich auch irgendwie super wichtig, weil die Zahlen sind halt so super abstrakt, finde ich. Ich war da mal mit meinem Neffen irgendwie drin, der war damals irgendwie 18 und für den war das auch so. Der hat da in der Schule so von, der war sogar noch jünger, aber okay, aber der hat da in der Schule so von gehört. Aber für den war das so eine abstrakte Welt. Aber dann ging das so los, wenn man in einem weiteren Ausstellungsraum, wo es auch gefühlt für mich irgendwie immer ein paar Grad kälter ist. So, wenn du warst du mal in der Holocaust?
Das war ich nicht, nein.
Gedenkstätte in Berlin? Nee, genau. Also ich habe das Gefühl, man geht da rein, ist sofort irgendwie 5 Grad kälter. So Und da sind dann, also keine Ahnung, Briefe, Aufzeichnungen und so weiter und Fotos von jüdischen Familien quasi, einfach so drin. Und das macht das ganze Ding halt so wertvoll, weil es emotional total komplett erfahrbar ist.
Weil das dem Ganzen, dem Schrecken ein Gesicht gibt.
Genau, und es gibt dem Schrecken ein Gesicht und es gibt es gibt vor allen Dingen diesen abstrakten Zahlen irgendwie eine wer kann sich so große Zahlen irgendwie wie 6 Millionen überhaupt, das kann sich niemand in seinem Kopf irgendwie vorstellen halt so. Und dann aber hast du hast du halt einfach diese Einzelschicksale, mit denen du dich da beschäftigen musst halt so. Und das finde ich irgendwie sehr empfehlenswert. Man muss aber vielleicht eine gewisse Stabilität dafür mitbringen, an so einem Tag das da irgendwie aufzugehen.
Ja gut, aber da gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass die Leute wissen, dass das also man geht da nicht hin, um später noch auf eine Party zu gehen.
Wahrscheinlich nicht, genau.
Das hat schon eine Schwere, die man in, glaube ich, nur sehr wenigen Fällen erlebt.
Ja.
Wir haben es jetzt erstmal erfolgreich geschafft, die Stimmung in diesem Podcast ziemlich massiv nach unten zu korrigieren. Ich möchte dich aber nicht entlassen, ohne noch ein, zwei Sachen über das Buch zu erfahren.
Ja.
Und zwar jetzt nochmal zurück, du hattest da die Lesung in Thüringen. Wie wurde das da aufgenommen, diese Berliner Betrachtungen? Wie haben die Leute das aufgenommen?
In diesem Buch würde ich sagen, es sind nicht speziell Berliner Betrachtungen. Es sind einfach eher Betrachtungen tatsächlich. Mhm. So, es ist nicht so wie in anderen Büchern, war ich durchaus urbaner unterwegs.
Ja.
In diesem Buch fährt auch mal irgendwie eine S-Bahn oder eine U-Bahn durchs Bild, aber nicht tendenziell. Und da geht es eher um die kleinen menschlichen Regungen, die auch jeder überall universell verstehen kann, glaube ich so. Mhm. Und deswegen, also ich habe zum Beispiel diese Texte dann vorgelesen und in Thüringen saßen wir halt in einer relativ kleinen Runde, da hatte ich so 10, 15 Besucher vielleicht so und ich habe dann danach so gefragt, okay, weil wir jetzt hier so ungemütlich sitzen, kann man da mal so einen Erfahrungsaustausch machen. Dazu war keiner, aber diese Leute so imstande oder willens und ich habe gemerkt, die Texte haben halt auch eine Bedrückung. Und das sollen die aber auch haben, weil ich möchte die Leute auch mit so einer Bedrückung quasi auch heimschicken. Das ist als Künstler nicht unbedingt ein guter Move, weil ich weiß ja nicht, ob die Leute wiederkommen und wenn die mit einem schlechten Gefühl da irgendwie rausgehen. Aber das Gefühl in diesem Buch ist halt bedrückend, ermahnend ist das falsche Wort, aber so ist... ich habe jetzt auch kein anderes Adjektiv gerade.
Dann lassen wir es doch mal bedrückend. Das ist ja.
Bedrückend ist schon so ein gutes Ding dafür, weil es ist einfach so eine Stimmung, die ich da so irgendwie aufmache. Und die Leute in Thüringen waren auch so drauf, also jetzt in Mühlhausen, die wollten da nicht drüber reden, aber ich habe so gemerkt, diese Stille. Ich liebe halt immer nach Lesungen auch eine andächtige Stille. Also man kann natürlich auch applaudieren und so weiter, aber. Ich bin nicht der Typ, der auf die Bühne geht und 10 Gags macht und dann sich deswegen abfeiert, sondern ich will gute Literatur machen und die findet halt auch natürlich in Humorsequenzen statt. Humor habe ich halt auch, ist auch da drin, aber auch wieder unfreiwillig. Aber haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, über Humor. Aber es ist einfach diese Menge von Bedrückungen, die ich den Leuten auch mitgeben möchte, weil die, glaube ich, imstande ist, Menschen auch zu sensibilisieren. Für andere Menschen, für Umwelt, für Gesellschaft.
Ja, würdest du sagen, dass gute Literatur oder wichtige Literatur, dass die eher an die dunkle Seite oder an die dunkleren Regungen des Menschen anknüpfen muss? Oder kann die auch leichtfüßig...
Das finde ich, ist echt Geschmackssache. So. Das ist so, also je nachdem, wofür man auch als Konsument bereit ist. Ne? Also nicht jeder ist bereit dafür, die Dunkelheit oder sich so selber krass so verdunkeln zu lassen.
Mhm.
Ne? Und
glaubst du, das verlangt dem Leser oder der Leserin auch eine gewisse Stärke ab? Oder zumindest eine gewisse Abenteuerlust?
Einlassungsfähigkeit, genau, würde ich sagen, ja.
Einlassungsfähigkeit,
durchaus. Das muss stattfinden. Ich glaube, durch Humorkonfrontation oder durch so lustspielhafte Leichtigkeit kannst du schneller Leute gewinnen.
Aber vielleicht durch sowas Tiefes länger?
Genau. Das ist vielleicht nachhaltiger ein bisschen und wirkt dann auch noch ein bisschen länger, als wenn irgendwo ein Gag abgefeuert wird, der für den Moment gerade da ist, aber dann schon schnellstmöglich auch wieder verpufft hat. So.
Also Humor und Leichtfüßigkeit ist eher so das Eis, was man schlägt und etwas Tieferes, das ist dann so eine gehaltvolle Mahlzeit.
Es klingt auch nicht so, als wenn das Buch so wirklich repräsentieren würde. Also so, ich finde es auch immer sowieso schwierig, natürlich finde ich das gut, mit dir jetzt darüber zu reden, aber ich finde es immer schwierig, seine Kunst halt so einzugrenzen. So sagen, okay, das ist jetzt dieses super ernste Buch oder es ist jetzt dieses super lustige Buch oder sowas. Es ist sehr viel davon. Und immer wieder, wenn du gerade auch so Begriffe reingeworfen hast, habe ich gemerkt, okay, das ist da auch noch drin. Das ist wirklich tatsächlich, das spielt auch eine Rolle darin.
Es ist ja auch noch recht neu für dich. Also du hast gesagt, am 14.
Auch Februar. Genau. Das ist noch gerade irgendwie 14 Tage alt, das Ding, genau. Und
noch ein ganz Neugeborenes.
Genau, noch was sehr Frisches halt so. Und die Eindrücke lasse ich jetzt gerade erst so nach und nach auf die Leute los. Und es kommen die ersten Resonanzen, genau.
Ja, ich bin gespannt, was dann noch auf der Lesereise für Resonanzen kommen. Mhm. Ich danke dir für deine Zeit. Es war wie immer fantastisch. Und du bist ein sehr viel beschäftigter Schreiber. Das heißt, wahrscheinlich spätestens kommt im nächsten Jahr das nächste Buch. Und dann sprechen wir wieder.
Ich hoffe doch. Dankeschön.
Und wir sind raus. Ladies and Gentlemen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die gemeinsame Zeit und danke für eure Unterstützung. Ob per PayPal, wo jeder Euro zählt, oder im Abo bei Steady oder einfach, indem ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Das hilft ganz enorm und ich freue mich über jede neue Hörerin und jeden neuen Hörer. In den Shownotes findet ihr die Links zu dieser Folge. Also natürlich auch zum Buch von Dirk, aber auch zum Newsletter, zu den Socials. Vielleicht sehen und lesen wir uns dann ja mal bei Threads, bei Blue Sky oder Instagram. Hören werden wir uns am nächsten Montag. Denn dann erzähle ich euch, warum Teneriffa viel mehr als ein Rentnerparadies ist, nämlich ein bildschönes Eiland mit Geschichte, Legenden und köstlichem Essen. Was immer ihr tut, macht's gut, bis später.